Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Da kann man wirklich so sagen, das Auto ist unvergleichlich. Es gibt kein Fahrzeug aktuell oder kein anderes Fahrzeug, was all die Komponenten aufweist wie der Grenadier. Einen vernünftigen Sechszylindermotor, eine Starrachse, keine Einzelradaufhängung, Sperren in der Vorder- und in der Hinterachse möglich, Mittendifferential ist Serie. Also mit anderen Worten, es gibt kein Modell oder kein Fahrzeug, was das in gleicher Art und Güte im Moment darstellen kann.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast ist der liebe Steve Wehry vom Autohaus Becker Thiemann. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr und bin ganz gespannt, wie das Ganze abläuft.
Ich habe ja eben schon gefragt, wie ist das Sprichwort, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, so haben wir uns ja kennengelernt. Wir hatten bei dir angefragt und da haben wir von dir sehr, sehr hohes Vertrauen bekommen und sind mit einem Ineos praktisch jetzt die letzten Wochen unterwegs gewesen. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Und da habe ich mir gedacht, komm, den Mann muss doch unbedingt für einen Podcast einlassen, weil er nämlich auch noch selbst Jäger ist. Und dann habe ich gedacht, komm, machen wir das heute.
Das war eine sehr schöne Idee und du hast hundertprozentig recht. Es war natürlich maximal spontan. Ich glaube, ich habe mittwochs oder donnerstags den Anruf bekommen, ob wir Interesse hätten, euch für einen Filmdreh in Deutschland und in Ungarn und in Österreich mit einem Fahrzeug auszustatten. Und ich glaube, 4 Tage später, vielleicht 5 Tage später, hast du das Auto übernommen und habt eine schöne Zeit verbracht, wie ich vorhin schon hören konnte.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, du stellst dich mal einmal genau vor, was du so machst und auch, sagen wir mal, was über dein Jägerdasein. Und ich würde sagen, dann am Ende sprechen wir dann oder danach sprechen wir dann über die Marke Ineos und auch über das Autohaus und gehen da vielleicht auch unsere Reise so ein bisschen drauf ein. Ich habe da vielleicht auch noch ein paar kleine Rückfragen zu dem Fahrzeug, aber schieß einfach mal los.
Ja, also. Ich würde es vielleicht einmal umdrehen. Ich würde relativ schnell mal den dienstlichen Teil abhandeln, weil ich glaube, wir sind ja hier beim Jäger-Podcast und nicht beim Auto-Podcast. Mit anderen Worten, ich versuche, mich mal kurz vorzustellen, was ich genau bei Becker Thiemann mache, was meine Funktion ist und anschließend sage ich dann noch was zu meinem Jäger-Dasein. Also, ich bin einer der geschäftsführenden Gesellschafter bei Becker Thiemann. Ich bin bei uns verantwortlich für das Thema Ineos, also für die Sparte, was natürlich eine recht kleine Einheit im Vergleich zu unserem sonstigen PKW- oder BMW-Engagement ist. Und ja, wir vertreiben die Ineos seit ungefähr 2 Jahren an den Standorten Bielefeld, Wunsdorf und Einbeck. Und ich darf mich da im Grunde drum kümmern. So viel zum Thema Auto und Ineos. Ich bin seit 2019 Jäger. Ich meine, ich war im Jahrgang 18, 19, als ich meinen Jagdschein gemacht habe. Das war für mich die logische Fortsetzung meiner sonstigen Hobbys. Also ich bin sehr outdoor-affin, bin, bevor ich selbst den Jagdschein gemacht habe, schon auf Drückjagden und anderen Einzelansitzjagden mit unterwegs gewesen. Und ja, ich komme so aus dem Fischbereich. Ich habe mal ein paar Teiche betrieben und habe da, Forellen gezüchtet. Und das war mitten im Wald. Und so ergab sich eins zum anderen. Und irgendwann war das Thema Jagd geboren und seitdem ich zur Jagd gehe, bin ich auch sehr passioniert dabei und ich habe den Eindruck, es lässt auch nicht wirklich nach, sondern es wird eigentlich immer intensiver. Inzwischen bin ich schon in einigen Ländern unterwegs gewesen. Ein besonderes Augenmerk dient, richte ich auf das Thema Fallenjagd. Das ist ja so ein bisschen das Stiefkind der deutschen Jagd und war als Fallensteller die letzten 2 Jahre in Kanada im Januar unterwegs und konnte dort, meine ersten Erfahrungen sammeln, was wir dann später in Argentinien fortgesetzt haben. Aber das Thema Falle ist hochinteressant und absolut spannend. Die Einzelansitzjagd und die normale Jagd, so wie wir sie alle kennen, ist natürlich auch mindestens genauso aufregend und von daher widme ich dem Ganzen auch meine spärlich gesäte Freizeit und versuche das alles unter einen Hut zu bekommen.
Was ist für dich das Spannende an der Fallenjagd? Das ist sowieso was, also ich habe es selbst schon gemacht, aber es gibt ja wirklich Leute, die sind, ich will jetzt nicht sagen fanatisch da drauf, aber die sagen, okay, das ist für sie das, obwohl das ja gar nicht so das aktive, sagen wir mal, Jagen, wenn ich das so nennen darf, ist, sondern es ist ja eher darauf warten, dass was kommt und die Vorbereitung, die dafür, das aktive ist. Oder unterbrich mich, wenn ich was Falsches sage.
Also, ne, das, was du sagst, ist grundsätzlich richtig. Bei der Jagd geht es ja am Ende des Tages um das Beutemachen. Und ja, es ist bei der Fallenjagd immer spannend, an die Falle heranzutreten und zu sehen, ist Beute in der Falle oder ist keine Beute in der Falle. Das ist bei der Jagd deutlich ausgeprägter. Das Beutemachen ist das, sage ich mal, das Happening oder das, ja, das Happening ist vielleicht das falsche Wort oder das ist zumindest das Ziel des Ganzen. Bei der Falle geht es auch darum, aber bei der Falle geht es noch viel mehr darum, sich Gedanken zu machen, wie kriege ich die Zielspezies in die Falle. Es ist ja relativ einfach, eine Falle zu stellen, die zu beködern und anschließend dahin zu gehen und dann hat man eben was in der Falle. Aber die, das Ziel ist ja, die richtige Spezies in der Falle zu haben. Das heißt, habe ich den richtigen Fallenstandort ausgewählt? Habe ich die Falle richtig beködert? Ist genau das in der Falle, worauf sich diese Falle eben ausrichten sollte? Oder sitzt vielleicht dann doch in der Falle was anderes? Ja, und am Ende des Tages gibt es einen Grund, warum ich beispielsweise in Kanada unterwegs war. Die ist ja die Fallenjagd, also das Trappen sozusagen, absolut traditionell. Und dort, sage ich mal, kann man das Ganze noch ein bisschen stärker ausleben. In Deutschland betreiben wir ja das Thema Lebendfang im Wesentlichen. Und das ist ja durchaus auch ein bisschen kritisch zu bewerten und kritisch zu sehen. Weil ein lebendes Tier in der Falle eine gewisse Zeit zu haben, ist immer eben auch mit Stress für das Tier verbunden. Und deswegen gibt es solche und solche Einstellungen zu dem Thema. Ich will dazu sagen, ich habe da keine spezielle und klare Meinung, bin weder in dem einen Lager noch in dem anderen verhaftet, sondern ich sage immer, es gibt für alles, was da geschaffen wird, Gründe. Und ja, die Gründe muss man für sich abwägen und dann eben sagen, okay, so machen wir es oder machen wir es nicht. Aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, das Thema Beköderung, Fangstellenauswahl, mechanische Verhütung gewissermaßen, dass also nicht die falsche Spezies in die Falle geht. Das bedarf einer sehr hohen Vorbereitung.
Erklär mal was über die mechanische Verhütung, finde ich super interessant.
Also zu dem Thema mechanische Verhinderung, dass man darauf achtet, dass die falsche Spezies in die Falle geht. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man die Fallenöffnung so präpariert, dass sie nur die eine Spezies fängt. Wir haben das in Deutschland, kann man das zum Beispiel mit einem Fangbunker beschreiben, der für einen Marder eingesetzt wird, wo einfach der Zulauf in die Falle so eingeschmälert wird, dass da nur der Marder durchpasst und nicht die Katze. Und das ist, sage ich mal, jetzt das für, sag ich mal, für den hiesigen Gebrauch plakativste Beispiel einer mechanischen Verhinderung, dass also quasi nur die eine Spezies da hineinkommt.
Stelle ich mir natürlich in Kanada dann relativ schwierig vor, bin ich ehrlich, weil es ja natürlich von groß auf ganz klein alles Mögliche an Raubwild dann da ist. Wie wird das dann zum Beispiel da gemacht? Also dass zum Beispiel, wir hatten ja eben schon mal im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, dass zum Beispiel ein Fuchs nicht in den Fang reinkommt, wenn man auf den Wolf gehen möchte.
Ja, also in Kanada muss man ganz grundsätzlich wissen, ist der Wildbestand natürlich auch an Raubwild deutlich höher. Also wir sind da in den Coast Mountains unterwegs gewesen, das ist in der Nähe von Vancouver und da wiederum, also was heißt in der Nähe, eine Stunde Flug von Vancouver entfernt, das Thema nah und fern ist, verschwimmt in Kanada so ein bisschen. Und dort ist der Wildbestand ein ganz anderer, auch der Raubwildbestand. Und die Spezies sind häufig sehr, sage ich mal, reviertreu. Das heißt, dort, wo die Fährte ist, muss die Falle stehen. Wenn ich einen Luchs fangen möchte, dann muss ich natürlich gucken, dass ich die an eine Luchsfährte bringe. Und dann ist natürlich die Beköderung dort entscheidend. Also sprich, dass ich für einen Luchs Luchs-Lue verwende, für einen Wolverine Wolverine-Lue und für einen Wolf Wolfs-Lue. Jetzt kann man trefflich darüber diskutieren, was ist denn Lue und wie wird die hergestellt. Das sind, ich sage jetzt mal, spezial häufig Geheimrezepte eines jeden Trappers, der quasi der Meinung ist, das ideale Fang- und Lockmittel entdeckt zu haben. Und ja, also von daher, die Lue stellen die Trapper da selbst her und da gibt es Rezepte, die da hineinkommen und diese Lue ist natürlich besonders attraktiv eben für diese eine Zielspezies.
Finde ich sehr, sehr spannend tatsächlich das Thema. Ich bin da selbst so ein bisschen noch nicht, oder ich hab ein bisschen Fallenjagd gemacht, aber so in dem Fall noch nicht. Ich habe dir auch eben gesagt, dass so mein absolutes Traumtier zum Bejagen tatsächlich der Wolverine wäre. Das ist aber, glaube ich, nicht so ganz einfach, wie man sich das vorstellt, den zu bejagen. Und ich glaube auch an der Fangleine nicht. Ich glaube, du hast es auch schon mal drauf versucht. Kannst du vielleicht auch noch mal was drüber erzählen?
Ja, also ich will mal so sagen, wir hatten in diesem Jahr hatten wir ein ganz klares Ziel beim Fallenstellen. Wir wollten nur auf zwei Spezies gehen. Das war einmal das Thema Wolf und einmal das Thema Wolverine. Und im Grunde haben wir eins geschafft. Wir haben zum Beispiel, also wir haben geweidwerkt mit der Konibärfalle an dem Trail, an dem entsprechenden Fangtrail. Und wir konnten ganz eindeutig sehen, dass der Luchs beispielsweise an die für den Wolverine beköderte Falle gegangen ist und kurz vor der Falle abgesprungen ist. Im großen Satz. Und das liegt einfach an der Lure. Der Wolverine ist gewissermaßen, es ist Fressfeind, ist vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber der Wolverine steht doch über dem Luchs in der Nahrungskette. Und deswegen ist der Luchs, sage ich mal, sehr, sehr vorsichtig, alles, was den Wolverine angeht. Und er ist also an die Falle gegangen, weil er sie grundsätzlich natürlich gewittert hat und ist dann kurz vorher abgesprungen, weil die Lure zu intensiv nach Wolverine gerochen hat. Eins ist natürlich auch klar, die Hemmschwelle bricht irgendwann. Wenn er am dritten Tag kommt, dann sagt er irgendwann, so schlimm scheint es ja doch nicht zu sein, jetzt probier es mal, und dann hängt er drin. Aber im Normalfall dauert es nicht so lange, bis die Falle fängig ist, wenn der Trail entsprechend ausgesucht ist. Wir haben kein Wolverine drin gehabt, weil wir auch nur zwei Tage an der Stelle auf den Wolverine geweidwerkt haben. Und es gibt in Kanada, insbesondere in der Gegend, wo wir unterwegs waren, ein paar Spezialitäten dazu beachten. Die hatten große Waldbrände und die Waldbrände haben viel im Wildbestand verändert. Das Raubwild zieht mit dem, ich sage jetzt mal Schalenwild oder mit den Beutetieren, das ist nicht nur Schalenwild, ist auch klar, aber ich sage jetzt mal so, wenn durch einen Waldbrand große Flächen leergefegt werden und das Raubwild auswandert, geht es in die benachbarten Gebiete, frisst dort beispielsweise die ganzen Hasenpopulationen weg, also einfach weil es viel mehr Raubwild da ist, und mit dem sinkenden Hasenbestand wandert dann auch das Raubwild wieder weg und es bleiben nur gewisse wenige Tiere zurück. Und da muss der Trapper außerordentlich sorgsam sein und außerordentlich genau, dass er da nicht zu viel wegfängt, sonst hat er ein langfristiges Problem. Und das will natürlich keiner. Also ein Trapper ist ja nun, gerade das Selbstverständnis der kanadischen Trapper ist ja, dass sie quasi die Seelsorger, die Shepherds, die Hüter der Wildnis und der Umwelt sind. Und da achten die auch sehr drauf und nehmen das sehr ernst.
Finde ich sehr, sehr spannend. Das Thema, wir hatten das Thema Kanada jetzt auch schon ein paar Mal dieses Jahr tatsächlich hier angerissen. Ist für mich auch immer noch so ein Ziel, wo es auf jeden Fall hingehen muss. Die meisten wissen ja, dass ich eher da in Afrika vertreten bin und da sehr, sehr viel unterwegs gewesen bin. Aber wie sieht es denn bei dir im europäischen Raum aus? Du hast jetzt seit 2019 den Jagdschein. Hast du ein eigenes Revier oder ja?
Ja, also ich bin Begehe in einem Revier seit dem, sage ich mal, ersten Tag meines Jagdscheines. Wir haben aber die Begehung, das sind im Grunde Freunde, wir haben die Begehung sehr entspannt gelöst. Ich bezahle das Gleiche wie jeder andere Pächter und wir sind da jetzt nicht, sage ich mal, so erpicht, sehr, sehr hoher Wildbestand da und wir sind alle geschäftstätig, das heißt, unsere Zeit ist auch begrenzt. Da passiert nicht so viel in dem Revier, also das wird zumindest nicht überjagt, aber ich bin dort sehr oder kann dort sehr aktiv sein, wie ich eben möchte. Zusätzlich habe ich einen Begehungsschein in den Landesforsten. Das finde ich super spannend. Die Landesforsten sind für mich mit die schönsten Reviere, die wir in Deutschland haben. Das liegt einfach daran, dass es im allerüberwiegenden Teil eben Waldreviere sind. Und ich bin sehr gerne im Wald unterwegs als Jäger. Und natürlich, weil sie extrem groß sind. Also die haben ja in den meisten Fällen so ein Landesforstenrevier irgendwie zwischen 1400 und 1800 Hektar. Das heißt, das ist wirklich unglaublich viel Fläche, wo es jedes Jahr neue Sachen zu entdecken gibt. Und von daher jage ich da sehr, sehr engagiert. Und im letzten Jahr hatte ich noch ein Revier zusätzlich bei Kassel. Da muss ich aber sagen, ich bin sehr froh, dass wir dieses Revier abgeben konnten. Vor dem Hintergrund, dass es ein Revier wirklich war für einen Jäger, der sehr viel Zeit im Revier verbringen möchte. Es war sehr arbeitsintensiv, sehr jagdintensiv. Ist man dort zwei Wochen lang nicht rausgegangen, dann haben die Schweine wirklich von vorne bis hinten alles umgedreht. Das war also extrem anstrengend. Und solange man geschäftstätig ist und fit sein muss auf der Arbeit, fällt es halt schwer, ein solches Revier so zu bewirtschaften, dass Landwirt und Jäger zufrieden sind. Ne?
Kann ich da auch ein Lied von singen, deswegen ja. Wir sind ja, wir sind ja hier auch mit dem Podcast sehr, sehr viel zugange. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob wir nicht noch einen Testrevier extra für die Firma nehmen. Aber da kommt natürlich auch der Rattenschwanz mit der Arbeit dahinterher, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Für die meisten ist es ein Segen. Für uns wäre es, glaube ich, jetzt mit dem, was wir mit unseren ganzen Reisen machen, ein Fluch. Weil so wie du es gerade sagst, wir waren ja jetzt 3 Wochen unterwegs. Wenn du dann nach 3 Wochen wiederkommst und du hast dann alle AK-Eimer umgedreht und hast dann, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8.000 Euro Wildschaden, dann ist es auch nicht mehr so super schön. Aber das nur mal dahingesagt. Ich glaube, ich würde ganz gerne mal auf unsere Reise eingehen. Ich hatte dich ja gefragt, ob wir von euch einen Grenadier, einen Ineos Grenadier zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir sind ja jetzt mit dem 3 Wochen unterwegs gewesen, muss ich auch ehrlich sagen, war eine spannende Zeit, gerade vom Abholen, als er dann hier, als der Dustin dann mit auf den Hof gefahren ist und wir dann mit zum Henrik Lott ins Revier gefahren sind, war ja die erste Fahrt, sind wir dann hier über Land gefahren, musste man sich auch erstmal so ein bisschen an alles gewöhnen, sitzt ja auch ein bisschen höher als gerade jetzt in dem VW-Bus, wo wir sonst mit unterwegs sind, aber hat auf jeden Fall super Spaß gemacht und ich würde dieses Auto tatsächlich auch als sehr, sehr gut einschätzen, auch für das, was er gemacht hat. Ich glaube, im Internet gibt es relativ viele Kommentare dazu oder auch für, wenn man sich die Videos anguckt, was an dem Auto negativ ist. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich kann diese Sachen nicht widerspiegeln, die an dem Auto negativ sind, weil das Auto uns jetzt von allem, was wir gemacht haben, wir sind damit 10 Stunden am Stück Autobahn gefahren, wir sind damit die krasseste Steigung durch Matsch gefahren, wir sind damit durch einen Fluss gefahren, wir sind damit, also wir haben eigentlich alles damit gemacht, was man hätte mit diesem Auto machen können und dieses Auto hat nirgendwo versagt und deswegen muss ich auch einfach ehrlich sagen, für die Erstproduktion von dem Hersteller, mega.
Ja, also zum einen muss man eines festhalten an der Stelle. Ihr hattet ein 24er Modell, das heißt, das ist schon im Jahr 23 haben die Auslieferungen begonnen und es findet ja immer im September der Modellwechsel statt auf das dann folgende Jahr. Und von daher hattet ihr natürlich auch schon ein Auto, was, sage ich mal, wo vielleicht die ein oder andere Kinderkrankheit dann schon beseitigt war. Der Grenadier hatte insbesondere am Anfang in dem Modelljahr 23 ein Software-Thema. Das heißt, die erste Software hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Also Hintergrund war ganz einfach, dass die Steuergeräte eine gewisse Zeit brauchen, um sich anzumelden am Anfang und diese Zeit war zu kurz bemessen in der Erstsoftware, sodass also quasi nicht jedes Steuergerät sofort Verbindung zur sogenannten Head Unit hatte und dann gab es eben Anmeldeprobleme und die haben Fehlermeldungen verursacht. Eins muss man allerdings auch sagen, die Autos sind nicht stehen geblieben, sondern es hat einfach nur Fehlermeldungen gegeben. Und die wurden mit einem Software-Update weitestgehend beseitigt. Was auch ganz wichtig ist zu wissen, es gibt ja keine Erfahrungswerte an dem Auto. Das heißt, jeder Fehler, der auftritt, in welcher Form auch immer an dem Fahrzeug, den muss der Mechaniker, die Werkstatt vor Ort, lösen. Das heißt, man muss sich damit intensiv beschäftigen, weil es eben keine Erfahrungswerte gibt, wo man sagt, okay, dieses Problem liegt daran, ich greife mal kurz nach links oder nach rechts und dann habe ich das alles gelöst. Es gibt keine Lösung aus der Schublade. Und das macht es unter Umständen für den Endkunden natürlich auch ein bisschen langwierig, weil es vielleicht nicht beim ersten Mal vollständig erledigt ist, wenn das Auto in der Werkstatt ist, sondern man muss vielleicht dann noch ein zweites Mal kommen. Und ich glaube, das sind im Wesentlichen die Gründe für die ein oder andere negative Äußerung im Internet. Grundsätzlich muss ich sagen, gibt es unglaublich viele sehr, sehr zufriedene Nutzer und das kann man wirklich so sagen. Das Auto ist unvergleichlich. Es gibt kein Fahrzeug aktuell oder kein anderes Fahrzeug, was all die Komponenten aufweist wie der Grenadier. Einen vernünftigen Sechszylindermotor, eine Starrachse, keine Einzelradaufhängung, Sperren in der Vorder- und in der Hinterachse möglich, Mittendifferential ist Serie. Also mit anderen Worten, es gibt kein Modell oder kein Fahrzeug, was das in gleicher Art und Güte im Moment darstellen kann. Entweder haben die Fahrzeuge Einzelradaufhängung oder es gibt sie nur als Vierzylinder.
Kannst du mal einmal was zur Starrachse und Einzelradaufhängung einmal sagen, was die Vor- und Nachteile sind? Ich glaube, es wäre sowieso ganz cool, wenn wir über diese ganzen Punkte mal auch einfach diskutieren. Jetzt nicht nur vielleicht anhand von dem Grenadier, sondern allgemein, was für ein Auto man braucht, auch vielleicht fürs Revier. Aber das sind ja vielleicht auch Sachen, wo man einfach mal so vielleicht ein paar Mythen mal rausnehmen könnte.
Ja, also die Einzelradaufhängung ist grundsätzlich für den Straßenbetrieb, fürs leichte Gelände eine gute Lösung. Für den Straßenbetrieb die ideale Lösung. Einfach weil wenn jedes Rad einzeln gedämpft ist und jedes Rad einzeln, ich sage jetzt mal, angesteuert wird über was auch immer, ob es jetzt nun der Antrieb ist, ob es die Bremssysteme sind, ob es die elektronischen Stabilitätssysteme sind, etc., etc., ist das vorteilhaft. Im Gelände will man viele Eigenschaften, die auf der Straße hochinteressant und auch absolut wichtig sind, die will man im Gelände gerade nicht. Beispiel, wenn man mit einem Auto eine sehr enge Kurve fährt, dann dreht sich logischerweise das kurveninnere Rad langsamer als das kurvenäußere Rad. Das kann sich jetzt jeder auch optisch gut vorstellen, vor dem Hintergrund, dass ja in der gleichen Zeit, nämlich wie man einen Kreis fährt, das kurvenäußere Rad den viel weiteren Weg zurücklegen muss als das kurveninnere Rad. So, und aus diesem Grund gibt es Differentialgetriebe, das heißt, die, ich sage es mal ganz salopp, um es ein bisschen plakativ zu machen, die Räder drehen sich aneinander ab über ein Zahnradsystem. Im Gelände will man an allen vier Rädern Vortrieb. Man will unbedingt vorwärts kommen. Es gibt ja beim Offroad-Fahren eine goldene Regel und die heißt, so langsam wie möglich und so schnell wie nötig. Also jeder, der...
Das habe ich in einem Video von dir auch gesehen.
Ja, jeder, der zu schnell im Gelände unterwegs ist, riskiert Material und riskiert Funktionseigenschaften, die nicht stattfinden. So, und diese Vortriebsgedanke ist ein wichtiges Thema bei dem Antrieb und den Achssperren. Eine Achssperre ist nichts anderes, als dass sie das Differential sperrt, sprich dafür sorgt, dass die Räder gleich versorgt werden mit gleichen Antriebskräften. Und zwar unabhängig davon, ob sie Schlupf haben oder nicht. Beispiel, steht ein Rad auf Asphalt und eins auf Eis, wird sich immer das Rad auf Eis drehen, wenn kein Regelsystem einschaltet. Und dort kommt jetzt das elektronische Stabilitätssystem ins Spiel und bremst das Rad, was auf Eis steht, so lange ab, bis das andere anfängt, sich zu drehen und dann hat man Vortrieb. Im Gelände will man das nicht, weil ja ständig Schlupf ist an allen Rädern. Matsch, Kies, Eis, alles, was es eben so im Gelände gibt. Sondern im Gelände will man an jedem Rad Vortrieb, also möchte man keine elektronische Regelung. Und das zum Beispiel macht die Achssperre, dass es immer Vortrieb an allen gibt. Dafür gibt es ein paar andere Funktionseinschränkungen, wie zum Beispiel, dass Kurvenfahrten bei der Vorderachssperre jetzt nicht mehr ganz so angenehm sind wie normal, aber deswegen fährt man ja auch langsam. Das Thema Starrachse ist entscheidend, dass eine Wechselwirkung entsteht zwischen beiden Rädern. Bei einer Einzelradaufhängung, wenn ein Rad in der Luft hängt, hängt es in der Luft und hat wenig Auswirkungen auf das andere Rad. Wenn eine Starrachse, sage ich mal, wenn auf der einen Seite so ein bisschen der Bodenkontakt verloren geht, wird er auf der anderen so stark, dass es eine sogenannte Verschränkung gibt. Und das heißt, diese Verschränkung sorgt dafür, dass möglichst lange alle Räder Bodenkontakt haben und damit auch alle Räder Vortrieb erzeugen können.
Und das ist das Wichtigste.
Und das im Gelände geht es um Vortrieb, im Gelände geht es nicht um Geschwindigkeit. Und nicht darum, dass wir jetzt besonders schnell von A nach B kommen, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir an B ankommen. Und das ist das Entscheidende.
Gebe ich dir vollkommen recht. Welche Modelle gibt es bei dem Grenadier im Moment?
Es gibt im Grunde zwei Modelle, grundsätzliche Karosserieform. Das ist einmal der Station Wagon, das ist der geschlossene Wagen, den man kennt. Und es gibt ein Pickup, das ist der sogenannte Quartermaster. Und ja, wer Pickup-Fan ist, der findet sich im Quartermaster wieder. Da muss man allerdings wissen, dass der Quartermaster einen 45 cm längeren Radstand hat und quasi wirklich sehr, sehr lang ist. Aber dem Pickup-Fan, die sind das ja gewohnt. Die Pickups sind ja alle relativ lang, gibt ja selten einen kurzen Pickup. Ja. Und beide Modelle gibt es mit zwei Motorenvarianten. Und zwar mit einem Sechszylinder BMW Benzinmotor mit 285 PS und einem Sechszylinder Dieselmotor, auch BMW mit 249 PS.
Das Witzige ist, das sieht man auch noch an dem Schaltknauf. Der ja. Ist ja identisch wie, ich sag mal, die BMWs, glaube bis Serie 23 oder?
Genau. Ja.
Da sieht man es auf jeden Fall wieder und steht auch tatsächlich auf dem Motor drauf.
Steht auf dem Motor drauf, steht auf dem Auto, wenn man sich die, gibt so kleine Kunststoffabdeckung in der Motorhaube, da steht auch Powered by BMW drauf.
Habe ich nicht gesehen, okay.
Genau, und das Getriebe ist von ZF, aber ist grundsätzlich das gleiche Getriebe, wie eben auch im BMW verbaut ist. 8-Gang-Automatikgetriebe.
Nein, also ich muss ehrlich sagen, wir haben in Ungarn am letzten Tag haben wir mal versucht, was mit dem Auto so geht. Und es ist sehr, sehr interessant gewesen, weil wir einen Weg hochgefahren sind, der rein verschlammt war, weil es wirklich, am Vorabend weiß nicht, wie viele Millimeter, aber es war richtig heftig. Und mein Kollege saß da neben mir und hat gesagt, da kommen wir niemals hoch. Und ich habe mir gedacht, okay, wir versuchen so lange, bis wir hochkommen. Dann haben wir natürlich erst, da bin ich dann ehrlich, ich wollte erst gucken, wie weit wir ohne Mitteldifferenzial und wie weit dann tatsächlich das geht. Wir haben so, ich sag mal, die Hälfte haben wir geschafft. Dann kam aber die Steigung, war dann ein bisschen heftig. Dann hatten wir das, das kann man auch dahinter alles bei uns im Vlog dann tatsächlich sehen, wie ich da schön im Auto abgehe, wie ich mich gefreut habe. Auf jeden Fall dann alles zugeschaltet und auf einmal ist so, als wäre nichts gewesen. Und das hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht. Aber an der Stelle habe ich dann vielleicht auch nochmal eine Frage an dich. Was für eine Rolle spielen die richtigen Reifen bei dem Ganzen?
Reifen ist, ich sag mal, eigentlich das A und O. Man kann das beste Allradfahrzeug haben, wenn dann schlechter Reifen drauf ist, ist schnell Schluss. Und man kann den schlechtesten Straßenwagen haben, wenn da ein guter Reifen drauf ist, dann passt das. Ich sag ja immer ganz salopp, das schwierigste Gelände, was wir in Mitteleuropa haben, ist die feuchte Wiese. Ja, dort fährt sich fahren sich die Vielzahl der Jäger fest. Das ist nicht unbedingt am steilsten Schlammhang, sondern das ist häufig eigentlich eine ganz einfache, nasse, durchgenässte Wiese. Und da ist der Reifen schon entscheidend. Das geht also damit los, dass man sich Gedanken macht, wie sieht das Profil aus, wie viel Zwischenraum gibt es zwischen den einzelnen Profilblöcken, weil sich daran natürlich auch bemisst, wie stark sind die Fliehkräfte und wirken auf den Schlamm, der sich in die Profile setzt. Also man spricht da von der Selbstreinigung des Reifens, dass also durch das Drehen des Reifens das Zeug, der Schlamm, möglichst schnell wegfliegt und neuen Grip und Vortrieb entwickeln kann. Reifen ist enorm und das Zweitwichtigste, was nach dem Reifen kommt, ist der Reifenluftdruck. Also man kann über das Thema Reifenluftdruck extrem viel steuern, extrem viel Geländegängigkeit. Also als wir mit den Grenadieren begonnen haben oder ein Jahr später etwa, habe ich entschieden, dass ein Kollege und ich, dass wir eine Offroad-Fahrlehrerausbildung machen, sodass wir direkt auch Offroad-Kurse geben können. Und da ist es in Deutschland immer wichtig, dass man eine Versicherung vorweisen kann, dass man dafür in irgendeiner Art und Weise zertifiziert ist. Das sagt jetzt nicht grundsätzlich was über das Fahrkönnen aus, aber es ermöglicht eben solche Reisen oder solche Kurse zu geben und dabei eben auch versichert zu sein. Und wir haben innerhalb dieses Fahrtrainings haben wir morgens versucht, einen Schlammhang zu überwinden und das war ohne Winde nicht möglich. Zum Schluss habe ich zwei Grenadiere mit meiner Winde quasi diesen Schlammhang hochgezogen. Und dann haben wir Mittagspause gemacht und dann sagte der Ausbilder zu uns, sagte, und wir fahren nachher wieder an den Schlammhang oder nochmal an den Schlammhang. Aber wir machen einen essentiellen Unterschied. Wir lassen die Luft ab auf 0,7 Bar. Tatsächlich war in dem Offroad-Park viel Betrieb und der Schlammhang war viel nässer als noch vormittags. Das heißt, die Bedingungen waren viel extremer, als das vormittags der Fall war. Und die Autos sind mit 0,7 Bar völlig problemlos diesen Hang hochgefahren. Und zwar ohne Winde und absolut kontrolliert. Das war ein großer Aha-Effekt, kann ich nur jedem raten, der das mal kennenlernen will. Also entweder er bucht einen Kurs bei uns oder er probiert es selbst aus. Das bei Selbstausprobieren ist immer das Thema, dass man sich natürlich auch wieder weghelfen können muss, wenn es mal schief geht.
Da ist dann immer der 1980er Toyota Land Cruiser steht dann immer irgendwo noch bereit. Wir hatten dann eine witzige, ich musste einmal auf eine kleine Anekdote eingehen. Wir waren vor 3 Jahren in Bulgarien und da war einer mit einem neuen Land Rover da und waren wir am Jagen mit allem drum und dran. Und der hat sich da festgefahren und hat uns aber vorher erzählt, alles super, alles klasse. Und dann kam ein Land Rover Prado, ich glaube, der war wirklich von 1978, der ihn da rausgezogen hat. Und ich habe dann nur daneben gestanden und habe gedacht so, hättest du einfach mal vorher nichts gesagt, wäre gar kein Problem gewesen. Ich hatte davor ein Bild gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es mit dem Ineos Grenadier nicht so das Problem ist. Aber sag mir doch mal bitte, für wen ist dieses Auto gemacht?
Das ist eine gute Frage. Im Grunde ist das Auto für alle Outdoor-Enthusiasten gemacht. Also für den Jäger, für den Fischer, für den Landwirt, für den Overlander. Das Thema Overlanding gewinnt ja immer stärker an Bedeutung. Für alle Menschen, die eine gewisse Freizeitorientierung haben und sagen, ich möchte die wenige Freizeit, die ich vielleicht habe, optimal verbringen und möchte mir ein Gerät anschaffen, was viele Lebensbereiche abdeckt. Und da ist der Grenadier ideal. Ich kenne auch einige Freunde von mir, die das Auto als Daily Driver verwenden. Ich selbst verwende es auch zum Teil berufsbedingt als Daily Driver, ist auch ganz klar. Aber man muss natürlich sagen, Wendekreis und gewisse Offroad-Eigenschaften wie Aufbau, Stabilität, Laderaum, Gewicht, all diese ganzen Komponenten, die man ja in der Serie oder in der normalen Straßenfahrzeug reduzieren möchte, da legt der Grenadier schlicht und ergreifend keinen Wert drauf. Also wer ein Auto mit Laderaum in dieser Größenordnung baut, der weiß vorher, dass dieses Auto mehr als 2,5 Tonnen wiegen wird. Und das ist das, wo jetzt der konventionelle Autohersteller natürlich absolut entgegenarbeitet. So, und das ist halt dort nicht der Fall, sondern Stabilität, Verwindungssteifigkeit und Offroad-Eigenschaften sind gefragt. Built on purpose, also gebaut für den Zweck, das ist der Leitspruch des Fahrzeuges. Und den kann ich zu 100% unterstreichen und sagen, für die Leute ist das gebaut, die so ein Auto brauchen.
Wie gesagt, ich will noch nicht die ganze Zeit alles nur Positives sagen, aber das die Sache ist, wir haben mit dem Auto, wir haben zwar immer wieder Leute gesagt, oh, das ist auch das und das schlechter dran. Und dann bin ich auch ehrlich, habe ich gesagt, okay, fahr mal hier, wir sind ja hier gerade im Revier unterwegs, fährst du mal hier eben, probierst das aus. Und tatsächlich hat jeder gesagt, ist geil und ist nicht so, wie sie sich das gedacht haben. Ich glaube auch, weil die meisten Leute das Auto nicht Probe gefahren sind. Ich glaube, da sind wir auch beim Thema. Wie kann man das Auto Probe fahren? Wie kommt man zu euch? Und wenn man an dem ganzen Interesse hat, wie kommt man mit euch in Verbindung?
Also Probefahrten können wir im Grunde an 3 Standorten ermöglichen. Das ist Bielefeld, unser Hauptstandort, das ist Wohnsdorf in der Nähe von Hannover und das ist Einbeck in der Nähe von Göttingen. Wir haben an allen Standorten ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung. Die Anmeldung für eine Probefahrt macht natürlich immer Sinn und das geht idealerweise entweder am Telefon, klassischerweise, indem man einfach anruft oder über die Webseite, indem man quasi eine E-Mail schreibt, interessiere mich für und dann einfach reinschreibt, dass man zurückgerufen werden möchte für eine Probefahrt, dann läuft das Ganze. Im Zweifel, wer dich kennt oder mich kennt oder wen auch immer, kann auch direkt anrufen. Das ist überhaupt kein Thema. Der Probefahrt kommt eine wichtige Bedeutung zu und für die Probefahrt sollte man auch nicht nur 10 Minuten einplanen, wo man einmal im Block fährt, sondern die Probefahrt darf durchaus ein bisschen vorbereitet sein. Nicht vergessen möchte ich aber auch unsere sogenannten Ineos Barbecue Test Drives, die wir anbieten. In jedem Standort im Grunde, sage ich mal, einmal im Monat, vielleicht alle 6 Wochen. Das hängt immer ein bisschen von der Jahreszeit ab. Und da ist das Ziel, dass wir mit mehreren Kunden in 3 bis 4 Autos unterwegs sind. Es geht immer freitags abends los, dass man also eine Runde fährt, die interessant ist unter Umständen. Das hängt ein bisschen vom Standort ab. Auch ins Gelände geht, das Auto wirklich ausreichend testen kann und dann noch ein gemeinsames Abendessen einnimmt als Barbecue. Und das ist eigentlich eine ganz coole Einrichtung. Da lernt man das Auto und auch den Verkäufer oder den Betreuer gut kennen. Und dann kann man so das erste Vertrauen aufbauen, was sicherlich notwendig ist, um so ein Auto zu kaufen.
Also ihr habt es gehört, wenn ihr an dem ganzen Interesse habt, könnt ihr natürlich auch mich fragen. Ihr könnt den lieben Steve oder Autohaus Becker Thiemann auch bei Instagram anschreiben. Alles gar kein Problem. Oder direkt anrufen. Steve, haben wir irgendwas vergessen, was wir noch besprechen sollen?
Ach, ich denke, im Großen und Ganzen haben wir es. Es gibt vielleicht einen Punkt, den ich ganz gerne sage, damit das vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher wird. Du hast vor uns den 1980er Land Rover angesprochen, ja?
Ja.
Und die Entstehungsgeschichte vom Ineos Grenadier hängt ja viel damit zusammen.
Aber der Land Rover war neu. Das war der ganz neue.
Ja, genau. Dass der Land Rover Defender, so wie wir ihn alle kannten, dass der eingestellt worden ist. Und wer vielleicht so ein Auto hat oder hatte und sich die Frage stellt, wie ist das? Ich hatte auch einen zu der Zeit, muss ich dazu sagen. Es war in Ordnung, wenn man outdoormäßig orientiert war, dass man auch als BMW-Händler einen Land Rover Defender besitzen konnte. Und ich hatte tatsächlich auch einen und ich muss immer sagen, ich war sehr froh, wenn ich freitags in dieses Auto eingestiegen bin und ich war mindestens genauso froh, wenn ich ihn sonntags wieder abstellen konnte, weil das Auto eben recht laut war und alle möglichen sonstigen auch nicht so schönen Eigenschaften mitbrachte. Und ich sage ganz gerne, wenn ich gefragt werde, wie ist der Unterschied, da sage ich, hey, der Ineos, der Grenadier, der kann alles, was der alte Defender konnte, kann er wirklich alles ganz genauso darstellen. Und alles, was der alte Defender nicht konnte, kann der Grenadier auch. Das ist eigentlich, sage ich mal, die eierlegende Wollmilchsau für alle Enthusiasten, die so ein Auto fahren wollen. Und das, sage ich mal, ist vielleicht nochmal als Vergleich wichtig. Und vielleicht beschreibt das Auto auch ganz gut. Und den Rest könnt ihr bei uns testen. Ansonsten haben wir nichts vergessen.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute hier warst. Ich würde das so machen, wenn jetzt noch Fragen auftauchen oder da die Leute da nochmal ein paar Rückfragen bei dem Ganzen haben, dass man eventuell auch nochmal eine zweite Folge zu dem Ganzen aufnimmt oder wir vielleicht auch nochmal irgendwann ein Video tatsächlich einfach machen, wo wir zusammen mit dem Auto mal irgendwo fahren. Ich glaube, das wäre auch was ganz Cooles, wo man dich dann dazu was fragen kann und wo die Community vielleicht auch nochmal was dazu sagen kann. Aber an erster Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du nach Hannover gekommen bist und die Zeit genommen hast, um hier in den Podcast zu kommen. Ja, und wenn ihr Fragen habt, wie gerade schon gesagt, stellt das einfach in die Kommentare und wenn ihr Interesse an einem Fahrzeug habt von Becker-Thiemann, schreibt ihr direkt an.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja, ich komme gerne wieder und alles Weitere beobachten wir einfach.
Dankeschön.